Digitales Dilemma, wie KI Wissenschaft und Hochschule verändert. Folge 4.
Willkommen zurück zu Digitales Dilemma. Wir sind
Besa Naurus
und Lisa Hase. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie Prüfungen im digitalen Zeitalter neu gedacht werden können und warum Kontrolle allein kein zukunftsfähiges Prinzip mehr ist.
Heute verschieben wir den Fokus ein Stück weiter, denn wenn Prüfungen neu ausgerichtet werden, verändert sich auch die Lernkultur an Hochschulen. Denn Digitalisierung und künstliche Intelligenz wirken sich nicht nur auf Prüfungsformate oder Regelwerke aus, sie verändern auch Beziehungen zwischen Lehrenden und Studierenden, zwischen Vertrauen und Kontrolle, zwischen Bewertung und Begleitung.
So schauen wir in dieser Folge stärker auf die menschlich-didaktische Dimension und damit auf die Frage, wie lernen wir eigentlich miteinander, wenn KI Teil des Studienalltags ist? Und welche Rolle spielt Feedback dabei? Ist eine Note noch das wichtigste Signal für Leistung oder brauchen wir andere Formen von Rückmeldung, um Lernen sichtbar zu machen und Studierende wirklich zu unterstützen?
Wenn wir über Feedback sprechen, geht es also mehr als einzelne Kommentare unter einer Hausarbeit. Es geht um eine grundlegende Verschiebung, weg von punktueller Bewertung am Ende hin zu Rückmeldungen als Begleitung von Lernprozessen. In der Hochschuldidaktik wird in diesem Zusammenhang oft von formativem Feedback gesprochen. Formativ bedeutet, Rückmeldung findet während des Lernens statt. Sie soll Orientierung geben, Entwicklung ermöglichen und Studierende dabei unterstützen, ihr eigenes Lernen zu reflektieren und weiterzuentwickeln.
Solches Feedback ist häufig dialogisch angelegt. Es entsteht im Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden. Nicht als Einbahnstraße, sondern als gemeinsamer Reflexionsprozess. Geht es um einen Wandel von Kontrolle hin zu Kooperation, um mehr Transparenz statt Tabus und auch um ganz konkrete Fragen, etwa Zeit, Ressourcen und Anerkennung für Lehrende, die Feedbackarbeit leisten?
Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Masemann. Wir haben Sie gefragt, was eine neue Hochschulkultur aus Ihrer Sicht ausmacht, welche Rolle kontinuierliches Feedback für erfolgreiches Lernen spielt und welche strukturellen Veränderungen es braucht, damit Feedback selbstverständlich und nicht zu einer zusätzlichen Belastung wird.
Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Friederike Masemann. Ich bin die Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der HAW Hamburg. Und vom Hintergrund bin ich Sozialwissenschaftlerin, Kommunikationswissenschaftlerin. Das ist auch das Fachgebiet, in dem ich lehre und forsche. Und gerne auch per Du an dieser Stelle für die Hörerinnen und Hörer.
Wenn wir von einer neuen Hochschulkultur sprechen, was bedeutet das für dich genau?
Es geht ja immer darum, dass wir uns selber weiterentwickeln, aber nicht nur, damit wir alle so fantastische Individuen werden, sondern es geht ja vor allem darum, dass wir damit etwas machen. Und nicht umsonst heißt unser Claim, weil du was verändern kannst. Also es geht darum, dass wir uns in der Lehre und im Miteinander lernen, weiter fit machen, dass wir unsere Kompetenzen ausbauen, um dann an gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam zu arbeiten. Und insofern wäre eine Kultur für mich eine Kultur der Neugier, der Offenheit für das Von- und Miteinander-Lernen. Und das würde auch eine Prüfungssituation umfassen. Und wenn wir die Prüfungssituation uns heute angucken, dann sind wir da, glaube ich, noch nicht immer. So, bisher sind Prüfungssituationen vielleicht weniger von einem Von- und Miteinander-Lernen geprägt und mehr von einem Abprüfen und Abfragen, was sehr unidirektional sich an die Studierenden richtet. Und das ist etwas, das wir zumindest reflektieren müssen, ob das auch zukunftsfähig ist.
Vielen Dank. Du hast ja auch schon ein bisschen etwas angeschnitten, was in der nächsten Frage relevant ist. Und zwar, welche Werte oder Haltungen stehen hier konkret dahinter?
Welche Werte oder Haltungen stehen hinter der Hochschulkultur? Also aus meiner Sicht ist entscheidend, wenn es um ein Von- und Miteinander-Lernen geht und die Studierenden unsere Daseinsberechtigung als Hochschule im Mittelpunkt stehen, dann muss das auch nicht dahinter, sondern mittendrin stehen an der Stelle. Also sprich, für mich wäre ganz, ganz wichtig, dass wir das integrativ denken. Also alle unsere Studierenden bringen etwas mit an den Tisch fürs Von- und Miteinander-Lernen. Wir sind alle unterschiedlich und irgendwie müssen wir es als Organisation schaffen, dass auch alle unterschiedlich den Raum bekommen, den sie brauchen, um gut lernen und lehren und auch gut in Prüfungssituationen bestehen zu können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist tatsächlich auch aus meiner Überlegung heraus, es braucht diesen Bezug zum Draußen. Ja? Also es braucht diesen Bezug auch außerhalb der Hochschule. Denn das, was wir gemeinsam lernen, das hatte ich gerade eben schon kurz angesprochen, braucht aus meiner Sicht einen Bezugspunkt. Und der ist nicht nur innerhalb der Hochschule, sondern der ist die Gesellschaft da draußen, der ist die Arbeitswelt da draußen, sei es in der Wirtschaft oder sei es in anderen Organisationen. Und insofern, das, was wir, die Haltung muss sein, wie befähigt mich das, draußen einen Unterschied machen zu können und anschlussfähig zu sein als an das, was ich während des Studiums, ja, weil die meisten von uns arbeiten ja, oder ich sage es von uns, denke ich an meine Studienzeit, arbeiten auch schon während des Studiums, aber natürlich auch als Absolventin und Absolventen. Also diese Anschlussfähigkeit ist aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend, gerade an unserer Hochschule für angewandte Wissenschaften, dass deutlich wird, das, was ich im Studium mitbekomme, das, was ich dort entwickle, an fachlichen, aber auch an überfachlichen Kompetenzen, das muss in die Anwendung kommen können, direkt nach dem Studium oder bestenfalls auch schon während des Studiums. Also diese Offenheit, diese Permeabilität, so die Gesellschaft, die Welt kommt in die Hochschule rein und das, was wir an der Hochschule tun, hat einen Bezug zur Welt da draußen. Das ist für mich ganz entscheidend, wenn es um Werte oder auch wenn es um die Haltung geht, wie wir unterwegs sind an der Hochschule. Also inklusiv, integrativ, aber vor allem diese Öffnung hin, dieser Transfer. Es wird häufig als Transfer bezeichnet. Mir geht es aber darum, dass Transfer jetzt weniger im Bereich der Wissenschaftskommunikation gedacht wird, sondern wirklich mehr integrierend, also die Praxis integrierend über duale Studiengänge hinaus, diesen Anwendungsbezug wirklich ja, als Kern verflochten mit unserem Angebot in Studium und Lehre.
Welche Rolle spielt kontinuierliches Feedback deiner Meinung nach für erfolgreiches Lernen?
Kontinuierliches Feedback spielt eine zentrale Rolle für erfolgreiches Lernen. Also ohne Feedback entwickeln wir uns nicht weiter. Feedback bedeutet ja, dass wir die Dinge spiegeln, jemand anderem spiegeln, anbieten, bestenfalls als Geschenk. Also, dass wir etwas anbieten, was die blinden Flecken deutlich macht. Ja? Und wir alle haben blinde Flecken. Wir haben eine gewisse Selbstwahrnehmung und die deckt sich aber nur zu einem gewissen Anteil mit der Fremdwahrnehmung. Und um wirklich voranzukommen und sich selber weiterzuentwickeln, braucht es ganz, ganz dringend diesen Spiegel und diese Resonanz von unseren Gegenübern, um diese blinden Flecken zu beleuchten. Das heißt, ohne Feedback habe ich nur meine Selbstwahrnehmung und das bringt mich, jetzt gelinde gesagt, nicht so wirklich voran. Ja? Also das ist etwas, es ist auch ganz gut, irgendwie eine Selbstreflexion zu haben, das will ich gar nicht sagen, aber diese Selbstreflexion mit anderen zu teilen und Input dazu zu bekommen, das ist das Entscheidende, das ist das Spannende. Insofern braucht es Feedback und es braucht Feedback aus meiner Sicht, und das war ja schon in der Frage enthalten, kontinuierlich. Also es reicht nicht, wenn ich ab und zu mal irgendwie zu etwas eine Resonanz bekomme oder eine Rückmeldung bekomme, sondern richtig produktiv wird mein Lerneffekt, wenn das strukturiert erfolgt. Insofern, was hieße das jetzt übertragen auf die Lehre und das Thema Prüfung? Aus meiner Sicht ist Feedback in Form von einer späteren Prüfungsleistung, da bekomme ich ja Feedback, mal also in unterschiedlichen Formen, mal nur in Form einer Note, mal in Form von einer Note mit Begründung, mal in Form einer Note mit Begründung und Austausch dazu. Das ist ganz unterschiedlich, wird das gehandhabt. Aus meiner Sicht ist das aber tatsächlich zu spät. Also im Idealfall bekomme ich ja schon während während des Semesters, ja, nicht erst gegen Ende, schon ein Feedback zu meinen Arbeitsleistungen, zu meinem Arbeitsstand. Und das muss nicht immer die lehrende Person sein. Ich kann auch wunderbar Peer-Feedback einfordern. Aber entscheidend ist, dass die lehrende Person ist verantwortlich für die Rahmung, die Orchestrierung der Lehrveranstaltung. So, und da muss ich mir als lehrende Person aus meiner Sicht Gedanken machen, wie baue ich Möglichkeiten für Feedback ein, sei es durch mich selbst als lehrende Person oder sei es durch die Peers, auch miteinander. Auch das finde ich extrem wertvoll. Das wird häufig aus meiner Sicht nicht häufig genutzt. Das ist aber etwas, was sich sehr, sehr anbietet und auch etwas, was zum Teil ein gutes Training ist. Wir geben zum Teil auch gerne positives, wertschätzendes Feedback. Manchmal tun wir es ganz, ganz schwer damit, auch mal ein Feedback zu äußern, wo wir noch besser werden können oder wo wir das Gefühl haben, andere können noch besser werden. Auch das ist eine Kompetenz, das zu lernen, wertschätzend und gleichzeitig ehrliches, konstruktives Feedback zu geben und auch positives Feedback anzunehmen, ist ein Lerneffekt.
Welche strukturellen Veränderungen braucht es, damit solch eine Feedback-Kultur möglich ist und nicht zu einer zusätzlichen Belastung wird?
Also das mit der zusätzlichen Belastung, das ist aus meiner Sicht sehr eng fokussiert, vielleicht auf eine Überlegung, dass dort zusätzliche Individualtermine gemacht werden müssten oder dass man, ich sage jetzt mal, irgendwie seitenlange Erläuterungen zur Notengebung schreibt oder. Das ist nur aus meiner Sicht eine Möglichkeit des Feedbackgebens. Ich kann schon alleine zu Beginn der Veranstaltung einmal eine ganz kurze Session machen und sagen, so, was für Feedbackmöglichkeiten kennt ihr? Wo glaubt ihr, können wir das gut einbauen? Also ich kann auch das ja partizipativ mit euch, mit den Studierenden ruhig einmal thematisieren. Klar, dann sind in Anführungsstrichen eine Viertelstunde Zeit dafür eingeplant und nicht für andere Themen. Aber aus meiner Sicht ist auch das wertvoll und sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Und das ist häufig etwas, was aus meiner Sicht sehr eng verbunden werden kann mit dem fachlichen Input. Wenn ich beispielsweise sage, es gibt mehrere Formate, die alle auch letztendlich eine Note am Schluss ergeben oder entscheiden, ob irgendwie erfolgreich bestanden wurde oder nicht, selbst ohne Benotung, dann kann das zum Beispiel sein, jemand macht irgendwie eine kurze Projektvorstellung oder ein kurzes, ich will es nicht Referat nennen, das klingt irgendwie so oldschool, aber irgendwie einen kurzen Impuls. So. Und dann kann ich bei jedem kurzen Impuls eine Mini-Feedback-Runde so einbauen. So, das ist überhaupt nicht wahnsinnig aufwendig, sondern es geht wirklich darum, dass ich im Vorfeld sage, notiert euch bitte, ne, für eure Mitstudierenden, euren Mitstudierenden irgendwie, was war besonders gut, was war wertvoll für euch, was würdet ihr empfehlen, was könnte das nächste Mal noch besser werden. Und mit diesem Kurzfeedback kann ich danach eine kleine Resonanzrunde machen. Das ist wahnsinnig unaufwendig aus meiner Sicht und ist integriert in die Art der Lehrveranstaltung. Und insofern würde ich diese Hypothese einfach nicht unterschreiben, zu sagen, strukturiertes Feedback ist erstmal wahnsinnig aufwendig. Nee, es ist aufwendig, sich darüber im Vorfeld Gedanken zu machen und das vielfältig einzusetzen. Und natürlich so ein kurzes Peer-to-Peer-Feedback ersetzt auch nicht, dass man eine Abschlussprüfung entsprechend dazu ein fachliches Feedback gibt. Das ist völlig klar. So, das ist komplementär zu denken. Aber ich glaube, diese Komplementarität von unterschiedlichen Feedback-Formaten, die gilt es sich als Lehrende gut zu überlegen und auch als Studierende vielleicht schon mal zu überlegen, was habe ich denn erlebt, was für mich hilfreich war, kann ich das nicht einbringen in unsere Lehrveranstaltung als Vorschlag, dass man das vielleicht irgendwo einbaut.
Vielen Dank. Ja, interessant, das auch mal so zu hören, dass jemand sagt, dass es gar nicht unbedingt eine zusätzliche Belastung ist.
Also es kann eine zusätzliche Belastung sein, wenn ich das alleinig als meine Aufgabe ansehe, inhaltlich, fachlich, vielleicht auch sogar irgendwie schriftlich ausformuliert, das zu machen. Und ich glaube, sinnvoll ist es wirklich, sich über die Komplementarität von Feedback-Formaten und auch von Feedback-Gebenden und Nehmenden Gedanken zu machen, um auch zu sagen, ich mache so ein bisschen wie so ein 360-Grad-Feedback, indem ich auch andere mit einbeziehe. Das muss dann nicht so aufwendig sein.
Also auch um nochmal zusammenfassend zu fragen, würdest du sagen, dass hier nicht unbedingt eine strukturelle Veränderung stattfinden muss, sondern eher innerhalb der Lehrveranstaltung und wie diese gestaltet sind?
Also strukturell haben wir durch unsere Lehrevaluation auch in unserem Akkreditierungs- und Qualitätsmanagement verankert ja immer die Möglichkeit des Feedbackgebens zu jeder Lehrveranstaltung. Ansonsten liegt das in der Freiheit von Studium und Lehre der Lehrenden zu überlegen, wie intensiv möchte ich Feedback im Verlaufe meiner Lehrveranstaltung geben. Und das ist jetzt was, da glaube ich, braucht es da strukturell etwas. Ich glaube, es braucht einen Austausch und den können wir ja auch geben tatsächlich, sei es in der Kollegialfallbereitung, über das Zentrum für Lehren und Lernen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, die wir auch jetzt schon anbieten, sich Gedanken zu machen, wie öffne ich diese Feedback-Kanäle. Ich habe so rausgehört, es ging jetzt vor allem darum, dass Studierende sich Feedback wünschen, um mit ihrem Lernerfolg weiterzukommen. Und an der Stelle muss ich sagen, das liegt natürlich primär in der Verantwortung der Lehrenden, hier sich Gedanken zu machen, wie das gut integriert werden kann. Das kann zum Teil aufwendiger sein, muss es aber nicht unbedingt, je nachdem, für welche Formate ich mich entscheide. Und das Zweite ist, ich würde auch sagen, ihr als Studierende macht Vorschläge an eure Lehrpersonen. Also auch da, wenn so ein Seminar startet oder Seminar, seminaristischer Unterricht, Projekt, was auch immer, wenn euch das wichtig ist, ich würde das zu Beginn thematisieren und sagen, uns ist das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Wir wollen hier gerne eng begleitet werden. Was ist denn Ihr Vorschlag an die lehrende Person, wie sie Feedback-Optionen einbauen? Wie machen Sie das normalerweise? Wir haben Erfahrungen gemacht, die positiv waren in Bezug auf 1, 2, 3. So, ich würde da den Dialog wirklich suchen an der Stelle und auch eure Ideen mit einbringen. Bestenfalls natürlich welche, die jetzt irgendwie nicht ganz, also nicht wahnsinnig aufwendig sind. So, es ist nicht leistbar, dass sich jeder Lehrende irgendwie alle 14 Tage mit jemandem eine Stunde nochmal hinsetzt. So, das ist klar, dass das irgendwie übertrieben too much wäre. So, das ist nicht drin im Lehrkontingent. Aber irgendwie kluge Formate zu finden, wo ihr das Gefühl habt, das ist etwas Kontinuierliches, die Lehrenden haben was davon, ihr habt was davon. Da würde ich auch den Austausch wirklich suchen.
Wir haben heute schon viel über das Thema Feedback gesprochen und wie wichtig es ist, dass Rückmeldung den Lernprozess unterstützt, statt ihn nur zu bewerten. Aber wie lässt sich dieser Ansatz konkret in die Prüfungsformate übertragen? Wie können wir Lernen an sich messen und begleiten, statt nur das Endprodukt zu bewerten?
Eine interessante Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, sind Portfolioprüfungen. Hier geht es nicht nur um das fertige Ergebnis, sondern um den gesamten Lernweg. Studierende reflektieren ihre Entwicklung, dokumentieren ihre Fortschritte und erhalten kontinuierlich Feedback zu ihrem Lernprozess.
Portfolios bieten damit nicht nur eine tiefere Einsicht in die Lernentwicklung, sondern auch die Chance, Studierenden mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernweg zu übertragen. Aber was bedeutet das konkret für die Praxis? Was sind die Stärken und auch die Herausforderungen dieses Formats?
Darüber sprechen wir gleich mit Franka, die uns ihre Erfahrungen mit Portfolioprüfungen schildern wird. Sie wird uns auch erklären, warum Portfolios besonders gut geeignet sind, Selbstreflexion und metakognitive Kompetenzen zu fördern. Metakognitive Kompetenz ist die Fähigkeit, über den eigenen Lernprozess nachzudenken und zu erkennen, wo Stärken und Schwierigkeiten liegen und welche Strategien helfen, besser zu lernen. Dann hören wir jetzt, was Franka zu diesem innovativen Prüfungsformat zu sagen hat.
Ich bin Franka Felgentreu. Ich studiere jetzt seit diesem Semester an der HAW Bibliotheks- und Informationsmanagement. Ich habe vorher schon in Hildesheim und auch in Hamburg studiert, und zwar Lehramt, Germanistik und Anglistik. Den Bachelor abgeschlossen, war dann für den Master in Hamburg und genau, jetzt habe ich nochmal gewechselt.
Genau, du bist heute hier, weil du schon Erfahrungen mit Portfolioprüfungen hast. Vielleicht kannst du da schon ein bisschen für uns erzählen, wie war deine Erfahrung damit? Wo siehst du die Unterschiede zwischen jetzt Portfolioprüfungen und klassischen Prüfungen?
Mein Studium hat vor allem eigentlich mit klassischen Prüfungen angefangen, würde ich sagen. Also da waren es gerade zu den ersten beiden Semestern Klausuren, die wir geschrieben haben. Und dann fing es mit den Hausarbeiten an. Die waren dann eigentlich auch die Hauptprüfungsleistung. Ja, bis es dann irgendwann zur Bachelorarbeit ging, habe ich eigentlich nur noch Hausarbeiten geschrieben, auch gerade an der Universität Hamburg. Auch vor allem Hausarbeiten. Das heißt, wir haben dann im Semester einfach irgendwie so das mitgemacht, hier und da die Präsentation gehabt, die so geplant war. Und die eigentliche Prüfungsleistung war dann immer erst nach dem Semester oder am Ende des Semesters in der Prüfungsphase. Und das ist beim Portfolio natürlich ganz anders, weil man da schon begleitend während des Semesters arbeitet und nicht erst gesammelt. Genauso Klausuren sind natürlich auch erst nach dem Semester. Also das würde ich so als Hauptunterschied nennen.
Was sind deiner Meinung nach Chancen und Stärken dieses Formats?
Ich würde sagen, dass Portfolioleistungen auch eine Entlastung sein können für ja, die Prüfungsphase und dann auch für die Semesterferien. Ich hatte das teilweise, dass ich, wenn eben Hausarbeiten die Hauptprüfungsleistung waren, am Ende des Semesters 4 oder sogar 5 Hausarbeiten schreiben musste, was enorm viel Workload dann war, den ich auch erst dann anfangen konnte. Das ging ja meistens nicht, das schon während des Semesters zu machen, sodass ich dann auch ganz viel schieben musste, fragen musste, ob ich später abgeben darf. Also es war dann insgesamt sehr viel ja, Druck, dann irgendwie auch das alles noch rechtzeitig zu schaffen. Auch sehr repetitiv. Gut, muss jedes Mal wieder ein neues Thema recherchieren, aber letztendlich ist die Hausarbeit immer gleich aufgebaut. Es ist immer die gleiche Art von Arbeit, die du dann da schreibst. Das ist beim Portfolio viel individueller. Portfolios haben ja viel freieren Rahmen, ist immer noch mal abhängig davon, was dann die Lehrenden sich überlegen. Aber meistens ist es ja doch eher kreativ, individuell, aber was für mich auch eben eine Stärke von Portfolios sind. Und ich fand es persönlich auch immer sehr motivierend, dass man also schon während des Semesters sich intensiver mit Inhalten auseinandergesetzt hat und nicht erst dann zu nur einem Thema, wenn dann das Semester schon rum war, sondern eben schon währenddessen. Also ich habe das Gefühl, ich habe verschiedene Kompetenzen mehr vertiefen können, wenn ich während des Semesters an einem Portfolio gearbeitet habe, als wenn es dann nur zu einem Thema, einer Hausarbeit am Ende war.
Und welche Unsicherheiten oder Schwierigkeiten gibt es hier deiner Meinung nach, zum Beispiel bei der Bewertung oder Vergleichbarkeit?
Ich würde sagen, eine Schwierigkeit kann auch schon für die Studierenden selbst anfangen, wenn der Rahmen des Portfolios vielleicht zu frei ist. Also ich denke, dass es nicht allen liegen wird, so frei und kreativ zu arbeiten. Ich würde auch sagen, dass es bei einem Portfolio weniger klare Bewertungskriterien gibt. Wenn ich jetzt an Klausuren denke, ist das ja immer ziemlich eindeutig, ist die Frage richtig beantwortet oder nicht. Eine Hausarbeit ist auch eigentlich ziemlich genau festgeschrieben, wie die so aufgebaut ist, wie wissenschaftliches Arbeiten bewertet wird. Und der freie Rahmen des Portfolios bringt sicherlich die Schwierigkeit mit, dass es eben nicht so eindeutig zu bewerten ist. Und damit einhergehend würde es dann wahrscheinlich für Lehrende auch einen höheren Korrektur- oder Bewertungsaufwand bedeuten. Könnte ich mir jetzt vorstellen, habe ich noch nicht Rücksprache gehalten, aber wenn alle kreativ und individuell arbeiten, müsste man sich wahrscheinlich jedes Mal wieder neu überlegen, wie dann eben diese individuelle Arbeit zu bewerten ist. Also das, denke ich, könnte auch eine Schwierigkeit oder Unsicherheit für Portfolios darstellen.
Nach unserem Blick auf Portfolioprüfungen stellt sich fast automatisch eine Grundsatzfrage. Wenn Lernprozesse, Reflexionen und Entwicklung sichtbar werden sollen, welche Rolle spielen dann eigentlich noch Noten?
Noten sind an Hochschulen tief verankert. Gleichzeitig wird ihre Rolle als zentrales Bewertungsinstrument immer stärker in Frage gestellt. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen und unterschiedliche Perspektiven nebeneinander stellen. Lisa, wie siehst du das denn mit den Noten?
Ich glaube, man sollte Noten nicht vorschnell abschreiben. Sie erfüllen meiner Meinung nach immer noch eine bestimmte Funktion, vor allem dort, wo Vergleichbarkeit gefragt ist, also bei Masterzulassungen, Stipendien oder Austauschprogrammen. Da braucht es einfach häufig Kriterien, die schnell erfassbar sind und auf ganz viele Personen anwendbar.
Ja, das stimmt, aber genau hier beginnt auch das Problem. Noten suggerieren eine Genauigkeit, die es oft so ja gar nicht gibt. Ob jemand jetzt eine 1,7 oder eine 2,0 bekommt, hängt häufig von Faktoren ab wie Aufgabenwahl, Prüfernstil oder Bewertungsraster und nicht zwingend von unterschiedlichen Kompetenzen, die da geprüft werden.
Ich finde aber auch, dass Noten eine objektive Bewertungsmethode darstellen. Also zumindest dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Also wenn ich weiß, was die Aufgabenstellung ist, dass es transparente Bewertungskriterien gibt und der Notenschlüssel gegeben ist. Im Vergleich zu einer rein qualitativen Einschätzung wirken Noten für mich da viel nachvollziehbarer.
Ja, aber selbst dann bleibt da ein großer Spielraum. Klausurformate bevorzugen oft Geschwindigkeit, Stressresistenz und Prüfungsstrategien, also nicht unbedingt Verständnis, Kreativität oder Transfer. Das ist ein Format-Bias, der bestimmte Studierende dann systematisch benachteiligt.
Aber auch aus Sicht der Hochschulen spielen Noten eine Rolle. So liefern Notenverteilungen oder Durchfallquoten Hinweise darauf, wo Anforderungen möglicherweise zu hoch oder zu niedrig angesetzt sind. Sie sind damit ein Teil der Qualitätssicherung und bieten formale Rechenschaft, zum Beispiel im Akkreditierungsprozess.
Das mag formal stimmen, sagt aber wenig über die tatsächliche Lernrealität aus. In der Praxis zählen später ganz andere Kompetenzen, wie das Problemlösen, Themenfähigkeit, Kommunikation, Forschungspraxis. Und Noten messen häufig eher Testskills und Rahmenbedingungen als diese Fähigkeiten.
Für manche Studierende, dazu zähle ich auch, wirken Noten aber auch motivierend. Sie helfen mir dabei, Prioritäten zu setzen, den eigenen Lernaufwand einzuschätzen und sich in der Struktur der Hochschule zurechtzufinden.
Für viele andere sind sie aber auch ein massiver Stressfaktor. Prüfungsangst, Perfektionismus oder auch das Gleichsetzen von der Note, die man bekommt, mit dem Selbstwert, sind ja weit verbreitet. Und weniger Notendruck könnte psychische Belastungen senken und Studienabbrüche vor allem in den früheren Semestern verhindern.
Vielleicht liegt der Knackpunkt also weniger in der Frage Note oder keine Note, sondern darin, welchen Stellenwert Noten überhaupt haben.
Ja, genau. Alternative Bewertungsformen wie Portfolios, Kompetenzraster, Projektarbeiten oder mündliche Prüfungen können unterschiedliche Stärken sichtbar machen und Lernen näher an wissenschaftliche und berufliche Praxis heranführen.
Noten könnten dann eine von mehreren Informationsquellen sein, ergänzt durch Feedback, Reflexion und Kompetenznachweise.
Die Debatte zeigt jedenfalls, Bewertung ist nie neutral. Sie prägt Lernkultur, Motivation und letztlich auch die Frage, was wir als Leistung verstehen. Und genau deshalb lohnt es sich, über neue Formen der Leistungsrückmeldung nachzudenken.
Wenn wir über Noten, Feedback und alternative Prüfungsformate sprechen, wird schnell klar. Es geht nicht nur um Bewertungssysteme, sondern um Beziehungen.
Denn Prüfungen und Leistungsrückmeldungen prägen auch, wie Lehrende und Studierende miteinander arbeiten. Ob Lernen als kontrollierter Prozess verstanden wird oder als gemeinschaftliche Aufgabe.
Gerade im Kontext von künstlicher Intelligenz geraten diese Rollenbilder ins Wanken. Wenn Studierende mit KI-Tools arbeiten, verschieben sich Verantwortung, Erwartungen und auch Formen der Zusammenarbeit.
Die zentrale Frage lautet dann, wer trägt wofür Verantwortung und wie kann eine Lernkultur entstehen, die auf Vertrauen basiert, ohne naiv gegenüber Unsicherheiten und neue Herausforderungen zu sein?
Über diese Fragen haben wir noch einmal mit Frau Prof. Dr. Masemann, der Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der HAW, gesprochen. Sie gibt uns Einblicke in den Rollenwandel an Hochschulen und zeigt auf, wie Lernen im digitalen Zeitalter als gemeinsamer Prozess gestaltet werden kann.
Durch KI verändert sich das Verhältnis von Lernenden und Studierenden. Wo liegt deiner Meinung nach künftig die Verantwortung der Studierenden und wo die der Lehrenden?
Das ist eine wirklich komplexe Frage. Also erstmal würde ich nicht ganz mitgehen, dass sich in Anführungsstrichen nur durch KI das Verhältnis verändert an der Stelle. Das glaube ich offen gesprochen nicht. Ich glaube, dass KI als sehr disruptive Kraft da irgendwie nochmal ein besonderes Element ist. Ich glaube, die Verantwortung bei den Lehrenden ist, sich wirklich Gedanken zu machen, was möchte ich an Kompetenzen fördern, wenn ich beispielsweise ganz klar sage, ich möchte die Digital Literacy fördern, ich möchte den Umgang mit KI fördern, naja, dann muss ich natürlich Aufgaben stellen und KI nutzen lassen. Was verändert sich für die Studierenden? Also aus meiner Sicht verändert sich für die Studierenden, dass es im Idealfall etwas sein kann, was Arbeitsprozesse total erleichtert. Ja, also es kann extrem helfen, wenn ich zurückdenke, wie ich mir Literatur rausgesucht habe. Ich kann das einfach nutzen. Ich kann das nutzen als Inspirationsquelle, mir mal schnell irgendwie einen Strukturvorschlag zu machen. Allerdings wird es mir nie die Arbeit abnehmen in wissenschaftlicher Arbeit. Ich bin letztverantwortlich für das, was ich produziere und für das Endprodukt und auch für den Produktionsweg. Und ich muss das in Relation setzen können. Das heißt, für Studierende bedeutet es, glaube ich, einerseits, sich mit den Tools wirklich gut vertraut zu machen und die auch als Hilfestellung gut einsetzen zu können. Und gleichzeitig genauso wie die Lehrenden. Ich würde da, glaube ich, gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen Studierenden und den Lehrenden. Vielleicht sind wir da wieder genau bei dem Von- und Miteinanderlernen. Das ist eine neue Technologie, die für uns alle nicht mehr ganz so neu ist, aber die sich wirklich rasant schnell weiterentwickelt. Und wir haben, glaube ich, alle als Hochschulmitglieder den Anspruch und die Verantwortung, A, irgendwie mit der Technologie zumindest irgendwie basal in der Anwendung irgendwie gut zurechtzukommen und uns zu überlegen, wie nutze ich die sinnvoll für meine Lehrveranstaltung, für mein Studium und aber welche Chancen und Risiken bestehen da auch. Und darüber im Austausch zu bleiben. Insofern, glaube ich, würde ich gar nicht differenzieren wollen im Sinne der Verantwortung. Klar ist natürlich, die Lehrenden haben die Verantwortung für die Rahmung ihrer Lehrveranstaltung und damit auch das Gespräch zu führen, in welcher Form ist die Nutzung von KI sinnvoll. Und die Studierenden haben die Verantwortung, das entsprechend umzusetzen und auch entsprechend zu reflektieren und zu befassen. Und da sind wir wieder beim Thema Feedback. Ich glaube, gerade bei so disruptiven Neuheiten revolutionieren unser Bildungssystem, macht es ganz viel Sinn, dazu im Austausch zu bleiben, weil wir haben ganz viel Unsicherheit damit und sind überhaupt noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, das läuft alles schon total standardmäßig. Das wird es, glaube ich, auch nicht, weil sich das so rasant weiter verändert. Das heißt, hier im guten Gespräch zu bleiben, über wo wir da stehen und auch wo unsere Wissenslücken und Anwendungslücken noch sind und unsere Sorgen und Nöte damit, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das gilt aber in beide Richtungen, Lehrpersonen wie Studierende.
Wenn du in die Zukunft blickst, wie könnte eine Hochschule entstehen, in der Lernen ein gemeinschaftlicher Prozess ist?
Wenn ich in die Zukunft blicke, und es geht ja vor allem auch darum, was kann vielleicht auch durch KI dazu an Potenzial aufgedeckt werden. Also was kann, so ich glaube erstmal, dass keine Technologie jemals das menschliche Von- und Miteinanderlernen ablösen würde, sondern es wird es immer nur ergänzen. Also für mich sind technologische Errungenschaften, auch KI, immer nur eine zusätzliche Komponente. Letztendlich sind wir als Menschen immer noch, und wenn ich in die Zukunft blicke, hoffentlich auch immer noch diejenigen, die entscheiden, wie sie Technologien zum Wohle des Menschen und hier zum Wohle des Von- und Miteinanderlernens einsetzen. So, das würde ich erstmal auch für das Zukunftsbild beschreiben. Das Zweite ist, dass ich aber bestenfalls mir durch KI individuelle Lern- und Lehrwege nochmal tatsächlich unterstützen lassen kann. Also wir sprechen immer davon, in einer idealen Welt hätten Lehrende und Studierende wirklich ganz viel Zeit und der Tag hätte mehr als 24 Stunden und wir würden uns ganz intensiv auch auf sämtliche individuellen Bedarfe einstellen können. Und das ist nun mal nicht gegeben. So, das muss man ganz klar sagen. Es braucht gewisse Standards, es braucht gewisse Normungen, sonst kriegen wir so einen gemeinsamen Lehrbetrieb, zumindest nicht so groß, wie wir als Hochschule sind, organisiert. Und hier sehe ich durchaus Chancen, auch durch den technologischen Fortschritt und KI, dass ich im Vorfeld, also auch im Selbststudium oder in der Vorbereitung auf dann gemeinsame Zeit, gemeinsamen Diskurs, mir einiges maßschneidern kann. Das ist mein Zukunftsbild. Also, dass eine KI etwas ist, was vielleicht Potenzial, Ressourcen, individuelle Biografien unterstützt, dass dann die gemeinsame Zeit, die wir haben, und die ist wertvoll und die ist knapp bemessen, also gemeinsam im Sinne von Lehrenden und Studierenden gemeinsam in den Räumlichkeiten auch, die wir vor Ort haben, die wir auch dringend aus meiner Sicht nach wie vor brauchen, auch wenn vieles digital in der Vor- oder Nachbereitung möglich ist. Es braucht trotzdem diesen physischen gemeinsamen Ort, Hochschule als Begegnungsort, ja, auch in der Lehre. Und das ist mein Zukunftsbild. Also eine digital gestütztes Lehren, Lernen und Prüfen, was gleichzeitig aber einen ganz, ganz intensiv genutzten dialogischen Präsenzanteil vor Ort hat, mit einer hohen Feedback-Komponente im Zwischenmenschlichen auch.
Wenn wir aus dieser Folge etwas mitnehmen können, dann vielleicht das. Lehr- und Prüfungskultur im digitalen Zeitalter ist kein Einzelprojekt. Sie ist ein gemeinsames Vorhaben von Lehrenden, Studierenden und den Institutionen selbst. Vertrauen, Transparenz und Zusammenarbeit sind dabei keine Zusatzwerte, sondern die Grundlage dafür, dass Lernen überhaupt gelingen kann. Zum Abschluss wollen wir noch einen kurzen Blick nach vorn werfen.
Stellen wir uns eine Hochschule im Jahr 2035 vor. Studierende verteidigen ihre Portfolioarbeiten in offenen, kooperativen Settings. KI wird dabei nicht als Mittel zur Täuschung verstanden, sondern als Werkzeug zur Begleitung von Lernprozessen. Prüfungen sind dort keine isolierten Endpunkte mehr, sondern Teil eines kontinuierlichen Lernprozesses, begleitet von Feedback, Dialog und gemeinsamer Verantwortung.
Damit bleibt eine letzte offene Frage. Wie werden Hochschulen selbst zu lernenden Organisationen? Genau darum geht es in der nächsten Folge. Neues Lernen in offenen Räumen. Danke fürs Zuhören und bis bald bei Digitales Dilemma.
Digitales Dilemma, eine Produktion der HW Hamburg 2026.